Die EPA, die amerikanische Umweltschutzbehörde, wirft VW massiven Betrug vor. Demnach soll eine spezielle Software in den deutschen Autos dafür gesorgt haben, dass die Abgase nur bei Tests unter den gesetzlichen Höchstgrenzen blieben.
Wir waren uns in unserer heutigen Sitzung einig, dass die Vorgänge mit aller Entschiedenheit aufgeklärt werden und dafür Sorge getragen wird, dass Verfehlungen geahndet werden.
Die Unregelmäßigkeiten bei Dieselmotoren unseres Konzerns widersprechen allem, für was Volkswagen steht.
Eine vermeintliche Errungenschaft deutscher Ingenieurskunst, ein vermeintlich umweltfreundlicher Antrieb und ein doch sehr konkreter Konzerngewinn. Der Dieselskandal beschäftigt die deutsche Automobilindustrie bis heute. Wir erzählen diese Geschichte in drei Akten und heute sind wir beim zweiten. Wenn Sie Zeit haben, fangen Sie gerne beim ersten an. In der letzten Folge haben wir nämlich gehört, wie Volkswagen mit aller Macht versucht hat, in den USA den Diesel als Clean Diesel zu vermarkten, obwohl dieser in Wahrheit, Zitat, dirty war. Heute wollen wir uns vor allem der Frage zuwenden, wie der Betrug schließlich ans Licht kam. Wir haben bereits gelernt, dass drei Studenten aus Amerika einen großen Anteil an der Entdeckung der Manipulation hatten. Aber wie erfuhren die Behörden von der Fälschungssoftware und wie reagierte Volkswagen und das Management darauf, dass sie des Betrugs überführt worden waren? In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind, was noch zu erwarten ist und vor allem auch, welches System das zugelassen hat. Im Fall Dieselgate recherchierten unsere Kollegen über Jahre. Sie haben sich eingegraben in Akten, haben hunderte von Dokumenten gelesen, Betroffene gesprochen, Experten befragt. Bei mir sind heute unser Investigativchef Martin Murphy und Volker Fotzmeier, ebenfalls aus dem Investigativteam. Mein Name ist Ina Karabas und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Hallo Martin, hallo Volker.
Hallo Ina.
Hallo Ina, schön mit dir zu sprechen.
Danke gleichfalls. Wir haben in der letzten Podcast-Folge, ich hatte es gerade schon ein bisschen angerissen, bereits ja über den Dieselskandal bei Volkswagen gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, warum es vor allen Dingen auch in den USA begann. Und wir haben angefangen, darüber zu sprechen, wie es drei Studenten gelang, die Manipulationen nachzuweisen. Lass uns gerne da nochmal kurz ansetzen. Volker, wie genau haben es diese drei Studenten geschafft, dem Wolfsburger Autobauer auf die Schliche zu kommen?
Ja, das will ich gerne nochmal rekapitulieren. Das ist eine sehr verrückte Geschichte eigentlich, weil diese drei Studenten, die haben am Institut für Emissionsforschung der West Virginia University geforscht. Dort fingen sie an, Abgase zu messen, erst an LKWs, später dann auch an Autos. Und die waren halt sehr neugierig, weil VW halt diesen Clean Diesel in Amerika auf den Markt gebracht hat. Und die konnten sich gar nicht so richtig erklären, wie es VW gelungen war, diese Dieselfahrzeuge mit so geringen Emissionswerten, was die Stickoxide anging, auf den Markt zu bringen. Ne? Und dann haben die halt angefangen zu messen. Und ja, die haben dann natürlich besondere Methoden angewandt, die bisher halt noch nicht üblich waren.
Bevor wir dazu kommen, wir haben es in der letzten Folge schon besprochen, es ist irgendwie so ein bisschen, fast Satire, also gerade der Erfolg von Volkswagen hat diese drei Studenten auf den Plan gerufen. Wie genau sind sie denn eigentlich vorgegangen?
Ja, das war ganz interessant, weil bisher war es halt nur üblich, Autos in Laboren zu messen. Also die haben quasi die PKWs auf Teststände gestellt und unter Laborbedingungen getestet und die drei Studenten haben sich dann halt gefragt, ob das eigentlich so richtig ist und ob man nicht eigentlich hingehen müsste und die Autos auf der Straße, also im Echtbetrieb, untersuchen müsste. Dafür gab es keine Anlagen und die haben dann experimentiert und gebastelt und die haben sich dann Autos besorgt von VW und sind damit quasi auf der Straße gefahren und haben entsprechend ein mobiles Abgasmessgerät an den Auspuff gehängt. Und dann ist ihnen natürlich aufgefallen, dass hier was ganz gewaltig stinkt, auf gut Deutsch.
Und auch tatsächlich, genau, im wahrsten Sinne des Wortes, was genau ist ihnen aufgefallen?
Ja, die Messergebnisse waren verheerend. Der Stickoxid der Autos, die sie da getestet haben, das waren verschiedene Modelle von VW, die überschritten die gesetzlich vorgeschriebenen Abgaswerte um ein Vielfaches. Da war zum Beispiel ein Passat, der hat 20 mal so viel Stickoxide ausgestoßen wie erlaubt. Ein VW Jetta war sogar 35 mal schlechter als erlaubt. Also es waren wirklich katastrophale Ergebnisse.
Das kann man gar nicht anders sagen. Das kann man auch dann nicht mehr beschönigen. Also die müssen ja selber wirklich hinten rübergefallen sein bei solchen Ergebnissen. Wie ging es dann weiter?
Ja, die sind hinten rübergefallen und die haben auch natürlich immer wieder das Gegengecheckt, weil sie dachten, vielleicht stimmt irgendwas mit der Abgasmessanlage nicht, haben diese Experimente immer wieder wiederholt. Aber das wurde und wurde nicht besser. Und dann haben die irgendwann eine Studie dazu geschrieben und diese Studie haben sie dann auf einem Kongress im Frühjahr 2014 der interessierten Fachöffentlichkeit sozusagen präsentiert. Und da waren halt sehr viele Vertreter aus der Industrie dabei. Da waren aber auch Vertreter von Umweltbehörden dabei und die sind dann hellhörig geworden.
Mhm. Also vielleicht nochmal so zur Zusammenfassung. Wir sind jetzt gerade im Jahr 2014. Wir haben in der ersten Folge gehört, dass im Jahr 2013 die Manipulationssoftware nochmal etwas verschärft worden ist tatsächlich. Also es fängt jetzt an, so richtig hochzulaufen. Und das heißt auch, wahrscheinlich ist die Nervosität bei Volkswagen selber gestiegen in dieser Zeit, Martin, oder? Wie sind die mit dem Problem umgegangen?
Naja, das wurde zu der Zeit schon ganz schön intensiv diskutiert. Also das war durchaus ein Thema in dem Unternehmen. Aber dabei muss man auch sehen, diesen Betrug, den kannten sie, aber sie wollten ihn nicht bekannt, also sie wollten ihn nicht preisgeben. Und das hatte einen relativ simplen Hintergrund. Ne? Die Umwelt ist anders als nach außen versprochen denen ziemlich egal gewesen.
Mhm. Was genau bedeutet das?
Naja, dass der Profit vorne stand, also eine bessere Abgasbehandlung, also weniger Stickoxide, hätte deutlich mehr Geld gekostet und das wollten sie tunlichst vermeiden.
Darf ich an der Stelle nochmal nachhaken? Aber VW hat ja wirklich auch viel Geld verdient zu dem Zeitpunkt.
Ja, das stimmt. Die haben sehr viel Geld verdient zu der Zeit, aber das ist einer der Gründe, warum sie so viel Geld verdient haben, weil ein solches System hätte einige hundert Euro gekostet und wenn man sich überlegt, wie viel man an einem Auto verdient, das sind nämlich nur einige hundert, dann wäre der Gewinn weg gewesen. Und die Kunden zahlen nicht dafür.
Mhm. Ja, also hatten wir auch schon besprochen, es hat sie dann hinterher viel mehr gekostet, aber gut, am Ende ist man natürlich immer schlauer, könnte man sagen. Was wir noch genauer besprechen müssen, wir sind auf den Fall eingegangen, dass es natürlich in jedem Unternehmen eine Compliance-Abteilung gibt und dass die Compliance-Abteilung bei Volkswagen sogar unfassbare 550 Mitarbeiter hatte. Was hat die denn da genau gemacht, Volker?
Ja, diese Frage kann man sich natürlich auch stellen. Also wie du schon sagst, 550 Mitarbeiter, das ist halt eine gewaltige Abteilung. Ich meine, es ist auch ein gewaltiger Konzern mit insgesamt weltweit, ich glaube so 600.000 Mitarbeitern, ne, in allen möglichen Ländern verteilt. Es ist natürlich eine Herausforderung, die alle zu regelkonformen Verhalten anzuhalten. Aber Volkswagen glaubte halt sehr gut aufgestellt zu sein. Ne? Also ich möchte da ganz gerne mal zwei führende Mitarbeiter aus der VW-Rechtsabteilung zu zitieren, die noch im August 2015, also 3 Wochen vor Ausbruch der Dieselkrise, ein Buch geschrieben haben über Compliance-Risiken und hervorgehoben haben, wie hervorragend Volkswagen hier aufgestellt ist. Ne? Ihr Arbeitgeber, erklären die beiden Autoren, in diesem Praxisleitfaden für Unternehmen sei gegen internes Fehlverhalten gewappnet wie kaum ein anderer. Volkswagen habe erkannt, dass unternehmerischer Erfolg nicht nur von dem Nutzen und von den Marktchancen der Produkte abhängt, sondern eben auch davon, dass man sich auf Risiken vorbereitet. Und die beiden waren sehr stolz, diese Compliance-Abteilung so präsentieren zu können und eben auch als führend darzustellen. Und das hat sich natürlich schließlich als Trugschluss erwiesen.
Mhm. Warum?
Ja, weil sich schließlich gezeigt hat, dass es nicht hilft, 550 Leute auf dieses Thema anzusetzen, aber nicht ausdrücklich auch zu versuchen, technischen Betrug vorzubeugen. Ne? Das hat sich nämlich schließlich herausgestellt, dass es eigentlich darum ging, vielleicht Korruption vorzubeugen oder Kartellabsprachen oder Steuerhinterziehung. Aber mit dieser technischen Compliance hat man sich einfach nicht ausreichend auseinandergesetzt. Und da gab es auch Leute, die das entsprechend in Vernehmungen später so ausgesagt haben.
Okay, das so richtig, lass uns da noch mal stärker drauf eingehen. Also VW hatte eine Compliance-Abteilung von 550 Mitarbeitern. Also das hätten sie ausgründen können und hätten relativ mannstarke, fast schon mittelständisches Unternehmen gehabt. Und nichtdestotrotz war dieses Programm nicht darauf ausgelegt, Fehlverhalten der Mitarbeiter ernsthaft, muss man ja sagen, zu überprüfen, weil es nur darum ging, auch da wiederum ging offensichtlich, dass sie nur Sorge hatten, dass Mitarbeiter ihnen Geld wegnehmen können oder sie Geld kosten können. Ich verstehe es noch nicht so richtig.
Ja, das ist halt dieses Thema mit dieser technischen Compliance, ne? Also die haben schon drauf geachtet natürlich, dass in diesem Unternehmen jetzt nicht regelwidrig Absprachen mit anderen Unternehmen getroffen wurden oder dass man halt Bestechungsgelder zahlt in anderen Ländern. Aber wo sie halt kein Augenmerk drauf gelegt haben, war auf diese technische Compliance. Mhm. Und das ist halt ein technisches Unternehmen, ne? Das lebt natürlich von dieser Ingenieurskunst. Mhm. Und wenn man die Ingenieure nicht kontrolliert bei dem, was sie machen, was sie programmieren, wie die Systeme laufen, wie die Motoren eingestellt wird, dann hat man natürlich ein grundlegendes Problem. Und dieses grundlegende Problem hat man mit dieser riesigen Compliance Abteilung einfach nicht abgedeckt.
Mhm. Martin, was haben denn, also ja, ich verstehe natürlich auch dass den Rest, da haben ja natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dran gearbeitet, aber von 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Martin, die können doch nicht alle, sagen wir mal, darauf geachtet haben, dass sich niemand bestechen lässt, oder?
Naja, ich meine, eine Sache gehört ja noch dazu. Volkswagen hat 660.000 Mitarbeiter weltweit. Und gemessen an der Zahl sind diese 550 Mitarbeiter zu der Zeit relativ wenig gewesen, ne? Und das ist ja auch, welchen Spirit man damit gibt. Also was hat eigentlich der Vorstand, was gibt er denen für einen Auftrag mit? Da hat der Volker ja auch schon einen Hinweis gegeben, der war wirklich nicht ausgerichtet mit, schaut mal, dass technisch alles vernünftig gemacht wird. Und ich meine, man muss aber auch sagen, die haben ja auch was entdeckt, ne? Also es gab ja auch intern Warnungen durchaus, die sind ja auch aufgenommen worden, die hat man sich angeschaut, dass es da ein Risiko mit den Abgaswerten in den USA gibt, dass da halt in irgendeiner Form getrickst wird. Da kommen wir sicherlich auch noch später drauf zu sprechen. Aber wie gesagt, die haben was entdeckt, aber man muss auch dazu sehen, Volkswagen ist ein Ingenieursladen, ne? Also der lebt von der Entwicklungsabteilung. Die haben das Sagen im Unternehmen. Dann kommen die Finanzer, dann kommen die Vertriebsleute und dann ist erstmal Ruhe. So ein Jurist, der in der Compliance-Abteilung sitzt, der hat da eigentlich wenig zu melden gehabt und einen Zugang zu einem Vorstand, der war so weit weg von denen, weil die auch gar keine Lust hatten, das zu hören, was die denn an Risiko da beschrieben haben. Aber nichtsdestotrotz, es gab natürlich auch so ein Versprechen nach außen. Mhm. Und das Versprechen nach außen für die Investoren oder für die Kunden ist ja, ihr kriegt was Sauberes hier hingeliefert. Ein paar Risiken kannte man ja auch. Und deswegen hat man ja diese Truppe über die Zeit auch auf 550 Köpfe ausgeweitet. Und die haben ja auch verschiedene Linien gehabt, ne? Also die sollten erstmal schauen, was ist denn passiert da so? Die sollten sich die einzelnen Fälle angucken. Und dahinter stand ja auch noch eine Konzernrevision, die auch noch verstärkt wurde, dass da auch noch die Revision in den einzelnen Marken, also Volkswagen ist ja eine Vielmarkenwelt, die wurde dadurch auch noch verstärkt. Und da war noch mal eine extra Linie drin, die auch besonders schauen sollte, dass da alles mit rechten Dingen zugeht.
Also eigentlich muss man ja sagen, vielleicht sollte die Story auch nach außen wirken, aber ich kann mir vorstellen, dass sie wirkt, was hört sich ja erstmal gut an.
Das stimmt, das hört sich toll und professionell an. Das funktioniert ganz, ganz, ganz gut. Das ist ja bei Wirecard, das haben wir auch bei Enron, einem anderen großen Skandal gesehen. Das ist aber oftmals, wenn das nicht gelebt wird, ist es eigentlich nur ein Blendwerk. Und dazu muss man sich auch noch vorstellen, die haben ja intern auch noch Abstimmungsprozesse. Das muss den Wirtschaftsprüfern vorgelegt werden, weil das ja alles Risiken sind. Die muss man den Investoren ja auch mitteilen, ne? Sonst geht man nämlich auch einen Betrug an der Stelle. Und am Aufsichtsrat, der muss ja auch dokumentieren, dass sie über die verschiedenen Themen geredet haben, Compliance-Themen, Kartellthemen oder auch technische Probleme. Und das ist alles ganz schön geregelt. Es gibt tolle Laufpläne, gibt es dann sogar irgendwelche Stempel für von den Wirtschaftsprüfern. Also VW war ja Vorbild für andere zu der Zeit, ne? Es war oberste Klasse, war Premium, ja? Gold gerendert, alles, was da war. Aber letztlich unterm Strich war es einfach komplett wirkungsfrei.
Mhm. Also, und wir haben auch tatsächliche Hinweise, ich hatte eben schon mal kurz gesagt, ne, gegenüber der Staatsanwaltschaft haben dann auch verschiedene Ingenieure, Manager ausgesagt, dass sie das eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hatten mit der Compliance. Ne? Also ein ehemaliger Motorenchef zum Beispiel erklärte bei seiner Vernehmung, er habe aus technischer Sicht sich da quasi gar nicht rückversichern müssen bei irgendwelchen Rechtsexperten, ob das rechtlich alles in Ordnung sei. Ein anderer Zeuge sagte zum Beispiel aus, er habe erst bei seiner Befragung durch die VW-Revision im September 2015 erfahren, dass es überhaupt einen Ombudsmann gibt bei VW. Ne? Also Ombudsmänner sind so Vertrauensleute, die man eigentlich sagen kann, wenn es irgendwo Probleme gibt. Aber wie gesagt, dieser Zeuge, der wusste gar nicht, dass es solche Systeme gibt. Also das war halt tatsächlich auch ein Kommunikationsproblem bei VW.
Naja, aber offensichtlich ja nur nach innen, weil nach außen schien es ja ganz gut funktioniert zu haben.
Ja, nach außen hat man das so dargestellt, ne, aber nach innen wurde es halt viel zu wenig gelebt.
Mhm. Das heißt also nochmal konkret, also es gab tatsächlich, Martin, du hast es eben gesagt, es gab Prozesse, aber diese Prozesse sind nicht in Gang gesetzt worden.
Das waren Alibi-Prozesse. Das war auch ein Stichwort ist, wie stehe ich zur Umwelt? Also Martin Winterkorn stellt sich hin und sagt, wir tun alles für die Umwelt. In der Realität tut er gar nichts, im Gegenteil. Mhm. Und nicht nur er, sondern das gesamte Unternehmen. Stichwort, große Gewinne entstehen auch durch große Einsparungen oder Unterlassung an der Stelle.
Mhm. Was hat denn Volkswagen eigentlich dazu gesagt?
Naja, also nach Aussage des Unternehmens sind alle Mitarbeiter geschult worden. Und es hätte eigentlich alles entsprechend vermieden werden können. Aber heute wissen wir ja, dass das eine Alibi-Aussage ist.
Mhm. Kann man denn, würdest du sagen, Volkswagen hat daraus gelernt?
Naja, sagen wir mal so, sie mussten daraus lernen, weil es einfach Tag 1, als es bekannt gegeben wurde, eine verdammt große Zahl in der Welt stand. Ne? Etliche Milliarden, das war existenzbedrohend. Das hat dann einige Monate gedauert, in denen sie noch rumgelogen haben. Und dann sind sie aktiv geworden. Und einer der ersten Maßnahmen, die sie dann gemacht haben, sie haben erstmal jemanden geholt, der sich um das Thema Compliance, also saubere Unternehmensführung an höchster Stelle kümmern soll. Da hat man sich dann an Daimler gewendet. Da ist Christine Hohmann-Dennert in dieser Funktion gewesen, die frühere Verfassungsrichterin, hoch anerkannt, sehr selbstbewusst. Und die Daimlers, ich will nicht sagen aus Mitleid, aber die haben aus der Not heraus gesagt, nehmt sie. Und sie soll euch möglichst helfen. Und da gibt's keine Karenzzeit, die da eingehalten werden mussten, weil die auch selber die Sorge hatten, dass VW zu der Zeit zusammenbrechen könnte. Und da hat Frau Hohmann-Dennert angefangen zu wirken und zu arbeiten. Aber da muss man sagen, nach einem Jahr hat sie schon wieder aufgegeben, ne? Weil sie war tief frustriert, weil der Aufklärungswille, den konnte man so noch nicht erkennen, ne? Zu der Zeit. Und das haben wir auch von journalistischer Seite immer wieder feststellen müssen, dass da die Vertuschung weiterging und das Abwiegeln und Verbreiten von Unwahrheiten.
Ein Jahr ist wirklich nicht viel. Sie hat dann trotzdem, sie ist nicht ganz mittellos gegangen. Also sie hat, glaube ich, ein relativ schönes Abschiedspaket gekriegt.
Das stimmt. Sie hat 12 Millionen Euro hat sie noch mitbekommen. Seitdem hält sie sich auch sehr bedeckt und äußert sich nicht zu dem Fall.
Auch da wären die 12 Millionen Euro vorher vielleicht in Autos geflossen. An der richtigen Stelle hätte man viel abwehren können von vornherein. Sie ist dann gegangen. Was passierte dann?
Ja, es gab natürlich jemanden neuen, den man da im Vorstand installiert hatte an ihrer Stelle, weil das war natürlich immer noch notwendig, auch dieses Thema quasi mit höchster Priorität zu bearbeiten. Ne? Und das war dann die Hiltrud Werner, die da als ihre Nachfolgerin in den Vorstand eingezogen ist.
Okay. Und was ist das für eine Frau? Wie hat sie reagiert?
Ja, die Frau Werner, die ist von Hause aus keine Juristin, hat aber sich auch schon ihre Sporen verdient, auch in der Automobilindustrie, hat bei Automobilzulieferern gearbeitet, vor allem so Revisionsthemen und so gemacht. Also und sie ist natürlich auch angetreten mit dem Anspruch, Volkswagen zu einem besseren Unternehmen zu machen. Das hat sie immer wieder betont in Reden und Interviews. Und da sagte sie zum Beispiel, dass Volkswagen die Überheblichkeit ablegen müsse und auch in der Dieselaffäre die Hosen runterlassen müsse. Na, aber die Realität sah dann auch immer noch anders aus.
Mhm. Und wie genau sah die Realität aus? Es gab ja einen Untersuchungsbericht, den, so wie ich weiß, die Kanzlei Jones Day vorlegen wollte, den sie zumindest untersucht hat, aber der wurde offenbar nie fertig.
Ja, man weiß ehrlich gesagt nicht genau, was aus diesem Bericht geworden ist. Also es gab eine Zeit, da hat Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch beteuert, dass man diese interne Aufklärung auch öffentlich machen will, transparent machen will. Dazu ist es aber tatsächlich nie gekommen. Also im Gegenteil, Volkswagen hat im Grunde alles versucht, diese Veröffentlichung des Berichts dann zu verhindern. Ne? Die Kanzlei Jones Day ist sogar durchsucht worden von der Staatsanwaltschaft. Dann ist VW hingegangen und hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit das als rechtswidrig eingestuft wird. Die sind dann durch die Instanzen gegangen bis hin zum Verfassungsgericht, weil sie sich dagegen gewehrt haben, dass die Kanzlei, die sie beauftragt hatte, diese interne Durchsuchung durchzuführen, dass sie jetzt von der Staatsanwaltschaft durchsucht wird. Das war gar nicht im Sinne von VW, auch wenn man vorher immer beteuert hat, alles transparent machen zu wollen.
Jetzt muss man an der Stelle sagen, die Untersuchung von Staatsanwaltschaften ist selten im Sinne derjenigen, die denn da durchsucht werden oder gegen die ermittelt wird. Hätte VW nicht da eigentlich diese Überheblichkeit, die sie vorher offenbar an den Tag legte, mal ein bisschen zurückfahren sollen?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Widerspruch zwischen Worten und Taten, ne, die sich da offenbart. Und klar ist so eine staatsanwaltschaftliche Untersuchung nicht schön für ein Unternehmen. Das hat natürlich auch weitreichende Konsequenzen, auch finanzieller Art. Ne? Also Volkswagen und auch die Töchter, die mussten ja hohe Bußgelder zahlen. Ne? Allein VW 1 Milliarde, Audi 800 Millionen, Porsche 535 Millionen. Also das war schon teuer und schmerzhaft. Aber man kann halt nicht hingehen und sagen, wir legen jetzt alle Karten auf den Tisch und dann lässt man es halt sein. Ne? Also das passt irgendwie nicht zusammen.
Mhm. Vor allen Dingen, Volkswagen hat dann eben auch nicht recht bekommen. Volkswagen hat ja dann in der ersten und der zweiten Instanz und auch dann beim Bundesverfassungsgericht verloren, ist unterlegen. Und dann hieß es auf einmal bei Volkswagen, das ist auch ein ganz nettes Zitat, man wolle, Zitat, auch weiterhin mit den staatlichen Behörden kooperieren. Martin, es ist so ein bisschen, wie kann man das beschreiben, Fähnchen oder was ist das für eine Taktik?
Feigenblatt. Also die haben wenn man das in Phasen beschreiben kann, dann ist erstmal leugnen und lügen, auf Teufel komm raus angesagt gewesen. Dann dem Betrug zuzugeben, irgendwie versuchen, eine Lösung hinzukriegen. Und dann haben sie festgestellt, es wird sehr teuer. Und dann haben sie angefangen zu mauern. Das war dann die Strategie und die wird eigentlich bis heute praktiziert. Und dazu muss man eine Sache auch wirklich im Blick behalten, dass die alte und die neue Welt von Volkswagen in manchen Stellen gar nicht mal so anders ist, nämlich bei den Köpfen. Der Winterkorn ist zwar raus, aber Hans-Dieter Pötsch ist eine dieser Akteure, der war früher Finanzvorstand in den fraglichen Jahren des Betruges und ist heute Aufsichtsratsvorsitzender. Das ist eine ganz wichtige Position, weil er ist dafür verantwortlich, dass diese Prüfung auch richtig durchgeführt wird. Das heißt, er lässt sich selber prüfen. Mhm. Ich glaube, jeder Prüfer, der vom Konzern bezahlt wird, weiß, dass er da nicht so viel finden sollte. Und das haben wir auch an anderen Positionen. Da wurde zwar Mittelmanagement ausgedünnt, aber andere Manager sind in der Position geblieben. Und auch der Aufsichtsrat muss sich fragen, warum haben wir denn jahrelang nichts davon mitbekommen? Also diese Kontinuität bei den Personen ist und bleibt ein Problem bei Volkswagen.
Mhm. Und offenbar gab es bei den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft auch immer mal wieder, ich sage jetzt mal, interessante Herausforderungen. Es geht da gerade, ich spiele darauf an, auf einen Datensatz von Ende 2017. Worum geht es dabei?
Auch eine ganz interessante Geschichte. Da notierte das LKA in Niedersachsen folgende Antwort von Volkswagen, als sie diesen entsprechenden Datensatz angefordert hatte. Die verantwortlichen Mitarbeiter waren in den Weihnachtsferien. Volkswagen könne erst Mitte Januar ein Ergebnis mitteilen, aber nicht unbedingt die Daten. Und es sei unklar, ob das Computersystem jemals funktioniert habe. Ehrlich gesagt, das würde ich mir als Staatsanwaltschaft nicht bieten lassen. Aber das haben die in Niedersachsen durchaus gemacht. Die haben wirklich Aktionen gebracht, dass sie mit einem Kommando aufgelaufen sind in Wolfsburg und für eine Durchsuchung. Und man hat denen gesagt, ist gar nicht so vonnöten. Und dann sind die wieder nach Hause gefahren. Und das ist halt, ehrlich gesagt, nicht die gängige Praxis. Mhm. Das war schon sehr ungewöhnlich.
Mhm. aus Perspektive von Volkswagen, aber durchaus ja positiv zu betrachten wahrscheinlich, ne? Die haben ja gedacht irgendwie, oder aus ihrer Perspektive, ja, es läuft auch ganz gut, oder? Die interne Aufklärung kommt voran.
Ja, klar, das ist vielleicht die Version von VW, aber da müssen wir natürlich wieder ein Fragezeichen dran machen, ne? Seit Anfang 2018 hat der Vorstand wirklich viel Geld bewilligt, das muss man schon zugestehen. Ne? Das sind insgesamt 170 Millionen Euro für Compliance, Risikomanagement, Integrität und Kultur. Ne? Und die Compliance-Abteilung hat nur 1300 Mitarbeiter. Ne? Zwischenzeitlich war auch ein Monitor des amerikanischen DOJ, also des Justizministeriums, bei VW, der hatte auch eine Riesenabteilung, ne, der sollte, das war natürlich aufgezwungen von den Amerikanern, ne, der sollte da nochmal dafür sorgen, dass da wirklich alles mit rechten Dingen zugeht und dass VW jetzt auf einen guten Weg kommt. Ne, das hat auch wahnsinnig viel Geld gekostet. Ne, aber unterm Strich muss man natürlich sagen, wenn eine Compliance-Abteilung mit 550 Mitarbeitern nicht funktioniert hat, dann muss sie nicht zwingend funktionieren, wenn da jetzt auf einmal 1300 Mitarbeiter rumlaufen. Ne? Wichtig ist wirklich, dass man die Strukturen anpackt und dass man sozusagen die Kultur verändert. Ne? Und da ist wahrscheinlich einiges passiert, das muss man schon sagen, weil VW sich natürlich nicht ein zweites Mal so einen Skandal leisten kann, der ja 32 Milliarden Euro gekostet hat. Ne? Selbst ein Weltkonzern wie Volkswagen bringt das wirklich an den Rand. Ne? Und deswegen glaube ich schon, dass man auch aus Gründen des Selbsterhaltungstriebes wirklich jetzt genauer hinguckt und einiges verändert. Ne? Das muss man einfach tun.
Nichtsdestotrotz kann man sagen, dass, wie gesagt, VW sehr damit beschäftigt ist, sehr viel Geld auf ein Problem zu werfen, was entstanden ist, weil sie Geld sparen wollten kurzfristig. Und was es wahrscheinlich, wie gesagt, also was einfach ganz anders abgelaufen wäre, hätten sie sich dazu entschlossen, es von vornherein richtig zu machen. Und da sind wir jetzt auch wieder zurück beim Skandal selbst, Martin. Also, du hast ja schon angesprochen, Dinge wurden wirklich gezielt vertuscht. Aber da hast du natürlich Beweise für diese Aussage.
Ja, die gibt es wirklich mannigfaltig. Wir haben ja in einem größeren Team haben wir uns ganz viele Dokumente angeschaut. Und da findet sich auch ein Schriftstück von einem Frank Tuch. Das ist der damalige Leiter der Qualitätssicherung im VW-Konzern. Das ist durchaus eine wichtige Position gewesen. Ne? Qualität, das war ganz vorne bei dem Unternehmen. Fahren die Autos, fahren sie nicht. Und der hat sich halt auch sonstige Themen angeschaut. Und der hat im Mai 2014... Also als diese drei Studenten in den USA diese deutlich überhöhten Werte herausgefunden haben, hat der eine Botschaft an seine Vorgesetzten geschickt. Und jetzt zitiere ich, bei den Messungen an VW-Fahrzeugen wurden die NOx-Grenzwerte deutlich überschritten, also die Stickstoffgrenzwerte überschritten. Das sind diese bis zu 35 Mal höher. Diese Warnung ging an das Management, also es war durchaus alles bekannt und das ist auch schriftlich so festgehalten.
Wenn du sagst an das Management, wen genau?
An Martin Winterkorn. Das muss man sich vorstellen, wenn Martin Winterkorn Freitag das Büro verließ, dann bekam er einen Koffer in die Hand gedrückt. Das ist so ein Pilotenkoffer und der ist voller Unterlagen gewesen und die sollte der am Wochenende durcharbeiten. Ne? Das ist so eine ein Standardpaket, das bekommen die Vorstände von Volkswagen bis heute. Heute ist es ein iPad, damals war es halt dieser entsprechende Koffer und da war dieser Schriftsatz mit drin. Also Martin Winterkorn hat ihn in die Hände bekommen.
Okay, also in die Hände bekommen, gelesen auch, Fragezeichen. Ich meine, wenn er das gelesen hat, dann hätte er eigentlich sofort Alarm schlagen müssen.
Ja, das stimmt. Da gehen natürlich jetzt die Versionen auseinander, ob er das tatsächlich gelesen hat. Ne? Das wird auch alles Gegenstand sein von juristischen Auseinandersetzungen. Winterkorn ist hier angeklagt, ne? Ist allerdings, die Hauptverhandlung hat noch nicht begonnen. Aus gesundheitlichen Gründen konnte er sich jetzt noch nicht auf die Anklagebank setzen, aber es wird mit Sicherheit alles noch Thema werden. Fakt ist jedenfalls, dass der Inhalt des Papiers sehr brisant war, ne? Weil Tuch, also der Leiter der Qualitätssicherung, auch in Amerika ernsthafte Konsequenzen fürchtete. Ne? Ein anderer enger Mitarbeiter von Martin Winterkorn, der hat das auch nochmal auf den Punkt gebracht.
Das hören wir uns jetzt mal an.
Die Universität von West Virginia hat gemeinsam mit dem CARB und dem International Council on Clean Transportation, ICCT, Emissionstests im realen Fahrbetrieb durchgeführt. Bei den Messungen an VW-Fahrzeugen wurden die NOx-Grenzwerte deutlich überschritten, Faktor 15 bis 35. Die ICCT hat VW die Testergebnisse übergeben und um eine entsprechende Kommentierung gebeten. Über die weiteren Entwicklungen und die Diskussionen mit der Behörde werde ich berichten.
Ja, also auch da deutliche Worte. Wie hat Martin Winterkorn darauf reagiert?
Erst einmal gar nicht. Er hat nichts gemacht. Relativ simpel.
Aber irgendwann muss er sich dieses Problems doch angenommen haben, oder?
Ja, doch, das hat dann einige Zeit in Anspruch genommen, bis er dann auch aktiv wurde, weil der Druck in den USA auch immer größer wurde. Immer mehr seiner Mitarbeiter rüberreisen mussten, um die US-Behörden zu besänftigen. Und dann am 27. Juli 2015, da wurde das Thema dann nachweislich an einem sogenannten Schadenstisch diskutiert. Und da wurde auch schon über mögliche Konsequenzen gesprochen.
Okay, also ich kenne schon viele Konzepte von Zusammenkünften und Runden, aber das Konzept des Schadenstisches kenne ich noch nicht. Was ist das?
Ja, das ist eigentlich ein ganz interessantes Instrument, mit dem Volkswagen daran arbeitet, seine Qualität zu steigern. Sprich, wenn sie Komponenten im Auto drin haben, wo es immer wieder Probleme gibt, dann werden die auf den Tisch gelegt. Und da treffen sich dann die entscheidenden Akteure regelmäßig und dann wird genau über diese Themen geredet. Da wird dann geschaut, wie kriegen wir dieses Problem ganz schnell gelöst. Und Martin Winterkorn, der ist da zur Höchstform aufgefahren. Wenn da Leute Fehler gemacht haben, hat er die zusammengefaltet, zusammengebrüllt, nachher auch mal wieder nett in den Arm genommen. Aber da kam an dem Rand von diesem Schadentisch, kam halt auch mal ein Problem auf den Tisch, das so gar nichts mit den Komponenten zu tun hat. Und das war dieser Abgasskandal.
Okay, und wie ging es dann weiter? Also das ist ja genau der kritische Punkt.
Ja, da hätte man alles so schön lösen können. Aber man war ja noch in der Phase, dass man alles wegdementiert hat, alles weggeleugnet hat. Und das Interessante dabei ist, da gab es auch schon Zahlen. Und zwar gab es ein Rechtsgutachten und da stand drin, dass es etliche, viele, viele Milliarden kosten würde. Dazu muss man wissen, wenn so eine Schadenssumme auf den Tisch kommt oder im Raum steht, da muss man seine Investoren warnen. Mhm. Aber intern haben sie halt gesagt, ach, das kommt nicht dazu. Die Umweltprobleme interessieren die USA genauso viel wie uns, nämlich nicht so viel und dann wird's billig. Und in der Tat muss man dazu sagen, dass die Amerikaner in vergleichbaren Fällen, also wo manipuliert wurde, bei Toyota war das oder auch bei Volkswagen selber schon mal vorher, da waren das dann eher so einstellige, zweistellige Millionenbeträge, also so für Volkswagen Portokasse.
Mhm. Wobei man, glaube ich, nicht von vergleichbaren Fällen sprechen kann.
Haben Sie damals gedacht, genau. Ja. Volker, also Sie haben gedacht, okay, so schlimm wird's nicht, aber Sie müssen sich ja trotzdem überlegt haben, wir brauchen ja eine Lösung, dass es einfach, also muss Ihnen ja klar gewesen sein, dass es einfach so nicht weitergehen kann.
Ja, das sollte Ihnen eigentlich klar geworden sein, weil das war jetzt wirklich, also das Thema war komplett eskaliert und man muss eigentlich jetzt irgendwann mal Farbe bekennen. Sie haben es aber nicht gemacht. Ne? Zu diesem Zeitpunkt konnte sich Volkswagen immer noch nicht durchringen, gegenüber den Behörden klar Schiff zu machen und die Karten auf den Tisch zu legen. Und Mitarbeiter von Volkswagen wurden sogar instruiert, die US-Beamten weiter an der Nase herumzuführen. Und da gab es zum Beispiel am 5. August 2015 noch einen Termin in Amerika. Da schickte die Führung zwei Mitarbeiter nach Traverse City im US-Bundesstaat Michigan, um mit einem Beamten der Umweltbehörde CARB zu sprechen. Da ging es wieder um die zu hohen Stickoxidwerte. Und ja, die beiden, was haben die gemacht? Die haben weiter gemauert, verschwiegen, geleugnet.
Mhm. Also ich fasse noch mal ganz kurz so die Zeitpunkte zusammen. Wir hatten am 27. Juli 2015 diesen Schadenstisch. Dann sind am 5. August 2015, also kurze Zeit später, diese Mitarbeiter in die USA geschickt worden, um mit den Beamten der Umweltbehörde zu sprechen. Und wann genau flog die Sache dann eigentlich auf, Martin?
Ja, das ging noch zwei Wochen weiter. Dazu, es gab wieder ein weiteres Treffen zwischen Vertretern von Volkswagen und den US-Umweltbehörden. Und dazu muss man wissen, das Management in Wolfsburg hat die Leute rübergeschickt, die eigenen Leute mit der Ansage, mauert, schweigt, gebt nichts zu. Und genauso sind die da auch erstmal aufgetreten. Und dazu muss man sich nochmal vergegenwärtigen, dass die Beamten in den USA jetzt schon über ein Jahr an dem Thema rumgebaggert haben. Anderthalb Jahre haben sie versucht, aus diesem Unternehmen was rauszukriegen. Und die waren richtig sauer. Die haben die richtig gekocht. Und der Abgesandte oder die Abgesandten aus Wolfsburg, die waren es dann immer mal leid, die konnten auch einfach nicht mehr die Fakten leugnen, sondern die mussten es dann einräumen. Und dann kam der 19. August 2015. Ein Ingenieur von Volkswagen kommentierte das in einer E-Mail wie folgt nach Hause.
Shit, voll schief gelaufen.
Ja, ich glaube, besser kann man das wahrscheinlich nicht ausdrücken. Von da an gab es ja dann offensichtlich auch kein Zurück mehr. Dann ist die Sache wahrscheinlich eskaliert.
Ja, kann man so sagen. Wobei jetzt auch wieder Volkswagen nicht das Ruder übernahm und in die Offensive gegangen ist, sondern das war die US-Umweltbehörde Environmental Protection Agency, also die EPA. Am 18. September 2015, das ist sozusagen der Einschnitt schlechthin, veröffentlichte sie die legendäre Erklärung, die Volkswagen dann in der Tat auch erschütterte. Dort stand, dass die Fahrzeuge im normalen Fahrbetrieb sehr viel mehr Abgase ausstoßen als gesetzlich erlaubt. Und die betreffenden Vorschriften des Clean Air Act seien bewusst vom Hersteller umgangen worden, sagte die EPA. Das sei illegal und gesundheitsgefährdend. Das waren insgesamt 500.000 Autos aus dem Volkswagen-Konzern, die davon betroffen waren.
Mhm. Es tut mir leid, wenn ich diesen Punkt jetzt nochmal betonen muss. Das waren 2 Monate. Nicht mal 2 Monate. Also von diesem Schadenstisch, wo klar war, es gibt ein Problem, bis zu dem Zeitpunkt, das muss eine gigantische Erschütterung gewesen sein.
Ja, das war halt auch tatsächlich das Problem, was die US-Behörden so auf die Palme gebracht hat. Wenn VW mit dem Thema anders umgegangen wäre, dann hätten sie, glaube ich, den Schaden sehr viel geringer halten können. Aber die fühlten sich wirklich verarscht, kann man auch sagen, auf gut Deutsch.
Und nicht nur die Behörden, Martin, oder?
So ziemlich jeder, der in irgendeiner Form mit Volkswagen zu tun hatte, das war schon ein heftiger Schlag, der von dem Freitag erstmal leise losging, dann im Aufsichtsrat langsam ankam, da kochte es dann brutal hoch. Die waren ziemlich außer sich, weil sie nicht informiert waren in der Folge. Und die Investoren, die haben dann an dem Montag, als die Aktie von Volkswagen das erste Mal wieder gehandelt wurde, so ihre Meinung kundgetan. Und da ging es dann erstmal steil nach unten. Und das blieb dann auch erstmal. Volkswagen war ein reiner Verkauf, war als Pleitekandidat gehandelt.
Mhm. Also genau, also der Ausverkauf an der Börse ist das eine bei so einem Skandal. Häufig ist es bei einem Skandal solchen Ausmaßes so, dass dann derjenige, der an der Spitze steht, die Verantwortung übernimmt, zurücktritt, sich beurlauben lässt oder ähnliches, weil er eben doch im eigentlichen Sinne die Gesamtverantwortung für den Konzern trägt. Also, wie hat Martin Winterkorn reagiert und wie der Konzern?
Ja, Martin Winterkorn war dann tatsächlich auch nicht mehr zu halten. Also am 23. September ist er dann zurückgetreten von seinem Posten als Vorstandsvorsitzender des Volkswagen-Konzerns, hatte aber gleichzeitig gesagt, dass er sich nichts vorzuwerfen hat, von nichts gewusst hatte. Und vielleicht lesen wir einfach mal vor aus einer Erklärung anlässlich des Rücktritts.
Ich bin bestürzt über das, was in den vergangenen Tagen geschehen ist. Vor allem bin ich fassungslos, dass Verfehlungen dieser Tragweite im Volkswagen-Konzern möglich waren. Als Vorstandsvorsitzender übernehme ich die Verantwortung für die bekannt gewordenen Unregelmäßigkeiten bei Dieselmotoren und habe daher den Aufsichtsrat gebeten, mit mir eine Vereinbarung zur Beendigung meiner Funktion als Vorstandsvorsitzender des Volkswagen-Konzerns zu treffen. Ich tue dies im Interesse des Unternehmens, obwohl ich mir keines Fehlverhaltens bewusst bin.
Das Präsidium des Aufsichtsrats, also die Spitzen, die wichtigsten Akteure, da wo das Land Niedersachsen drin ist, da wo die Familie Porsche-Piëch drin ist, da wo der Betriebsrat drin sind, all die mächtigen Leute, die gaben sogar noch eine Ehrenerklärung für den Herrn Winterkorn ab.
Mit großem Respekt haben die Mitglieder des Präsidiums das Angebot des Vorstandsvorsitzenden Professor Dr. Martin Winterkorn zur Kenntnis genommen, von seinem Amt zurückzutreten und um eine Aufhebung des Vertrages zu bitten. Die Mitglieder des Präsidiums stellen fest, dass Herr Professor Dr. Winterkorn keine Kenntnis hatte von der Manipulation von Abgaswerten. Seine Bereitschaft, die Verantwortung zu übernehmen und damit ein deutliches Signal in das Unternehmen hinein und nach außen zu senden, wird von dem Präsidium mit größter Hochachtung zur Kenntnis genommen. Herr Professor Dr. Winterkorn hat sich um Volkswagen unschätzbare Verdienste erworben. Mit seinem Namen ist der Aufstieg des Unternehmens zu einem Weltkonzern verbunden. Die Mitglieder des Präsidiums danken Herrn Professor Dr. Winterkorn für seine überragende Leistung in den vergangenen Jahrzehnten und für die Bereitschaft, in der derzeit kritischen Situation Verantwortung zu übernehmen. Diese Einstellung ist beispielhaft.
Ja, ich glaube, man kann sagen, es ist eine durchaus, sagen wir mal, interessante Reaktion auf einen Skandal dieses Ausmaßes. Aber das Verhältnis von Volkswagen zu Herrn Winterkorn, kann man sagen, das hat sich ja dann auch nochmal etwas verändert im Laufe der Zeit. Und wie genau, das verraten wir in der nächsten Folge von Handelsblatt Crime und dem letzten Teil zum Thema Dieselgate. Lieber Volker, lieber Martin, herzlichen Dank.
Wir danken für das Interesse.
Danke, Ina.
Und auch Ihnen vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer. Und wir haben natürlich noch was für Sie, wenn Sie alles rund um das Thema Dieselgate, aber vielleicht auch Crime oder Wirecard oder alles andere auf unserer Handelsblatt-Webseite lesen wollen. Wir haben dann noch einen besonderen Link für Sie. Und zwar unter handelsblatt.com/mehrjournalismus finden Sie ein besonderes Angebot. Wenn Sie diesen Podcast unterstützen wollen, dann freuen wir uns über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Und natürlich freuen wir uns auch immer über Kritik, Lob oder jegliches andere Feedback. Wir sind wirklich für alles immer dankbar. Alles bringt uns weiter. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an crime@handelsblatt.com. Vielen herzlichen Dank, Florian Högerle, für das Produzieren dieses Podcasts. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Zukunft ist, was wir daraus machen. Davon bin ich, Andrea Wasmuth, Geschäftsführerin der Handelsblatt Media Group, überzeugt. Und deswegen haben wir PULS, das exklusive Wirtschaftsnetzwerk der Handelsblatt Media Group, gegründet. Mit PULS wollen wir einflussreiche weibliche Köpfe vernetzen, um sich branchenübergreifend zu relevanten Wirtschafts- und Karrierethemen auszutauschen. Ich bin mir total sicher, durch einen offenen und vertrauensvollen Austausch schaffen wir es, den vielfältigen Herausforderungen unserer Zeit noch besser zu begegnen und die Zukunft gemeinsam positiv zu gestalten. Informieren Sie sich jetzt und werden auch Sie ein Teil davon. Ich freue mich schon sehr auf Ihre Bewerbung für diesen ausgewählten Kreis unter pulse.handelsblattgroup.com.